Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, live aus dem ORF-Landesstudio Kärnten im österreichischen Klagenfurt, wo wie jedes Jahr die 48. Tage diesmal der deutschsprachigen Literatur stattfinden, eröffnet am gestrigen Abend mit einer Rede von Ferdinand Schmalz, Bachmann-Preisträger des Jahres 2017. Heute um 10 Uhr ging's los mit den Lesungen der ersten von insgesamt 14 TeilnehmerInnen und mit den jeweils anschließenden Diskussionen der 7 Jurorinnen und Juroren, angeführt vom Vorsitzenden Klaus Kastberger. Wir berichten im Deutschlandfunk in verschiedenen Sendungen über den Bachmann-Wettbewerb und so sind mit mir hier im Studio zugereist aus Halle, Katrin Schumacher, Chefin der MDR Literaturredaktion. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schön.
Und meine Kollegin Wiebke Poromka, Redakteurin in der Deutschlandfunk Literaturredaktion. Guten Tag.
Guten Tag. Schön, einmal wieder in Klagenfurt zu sein.
Über die gestrige Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz haben Wiebke Poromka und ich bereits gesprochen in den Sendungen Fazit und Informationen am Morgen. Wir hören dennoch mal kurz hinein.
Vielleicht geht es mir gerade um diesen wunden Punkt, an dem die Literatur ihre Krisen ausstellt. Der Punkt, an dem sie uns als LeserInnen auch in ihre Krisen verstrickt, wo wir selbst ins Wanken kommen, uns zaudernd auf die Suche nach neuen Wegen begeben, wo ein anderes Lesen, ein anderes Hören beginnt, wo wir mit dem Text verwachsen. Dort lässt sich der Text entfalten, dort werden wir Teil des Textes und der Text wird Teil von uns.
Ja, das war aus der Rede von Ferdinand Schmalz mit einer kleinen Verzögerung, wie ich gerade aus Köln gehört habe. Sollten Sie nichts gehört haben, dann wird Ihnen jetzt Katrin Schumacher möglicherweise sagen, was wir gestern eigentlich von Ferdinand Schmalz erfahren haben in seiner Rede, in der es ja um recht viele Krisen ging.
Ja, es ging um Krisen und erstmal hat er was ganz Spezielles gemacht. Ferdinand Schmalz, der ist ja ein Dramatiker, der kennt sich mit dem Esprit von Theatertexten aus. Er saß dann da auch mit seinem Hut auf und er hat erstmal ganz lange seine eigene Schreibkrise, Blockade beschrieben, wie es ihm nicht gelingt, etwas aus der, Zitat, Denkrosine zu pressen. Das war sehr lustig. Er hat minutenlang davon gesprochen und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen in Wartestellung. Ja, wann kommt denn jetzt die Politik, der Kampf, der Appell, also irgendwie das Statement, das man doch erwartet von so einer Rede. Und dann war es fast so, als ob sich eine Denkblockade bei mir selbst aufgelöst hat. Also er hat dann die Schreibkrise mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen gekoppelt. Wir haben es gerade schon gehört. Und da wurde klar, worum es ihm geht. Nämlich aus der Schreibkrise wird am Ende bestenfalls eine ästhetische Gestalt. Aber die Krise oder all diese beschworenen Krisen, die lassen uns dagegen nur alarmistisch und formlos zurück. Da gibt es keine Erlösung oder Lösung. Und die Aufgabe der Literatur, die vornehmste, wäre ja doch, ein gesundes Misstrauen und eine Skepsis gegenüber dem Krisengemurmel zu schüren. Also es war jetzt keine Kampfrede oder Suada, sondern seine Rede hat sehr unterhaltsam die Literatur als ästhetische Möglichkeit vorgestellt, die Relevanz aus dem Nichts zu schaffen.
Ja, und vor allen Dingen auch eine Skepsis zu entwickeln gegen Sprachhülsen, die wir eben im politischen und gesellschaftlichen Diskurs haben und auf die wir vielleicht reinfallen und indem wir eben Texte nicht verstehen, da irritiert werden durch Sprache oder auch durch Schreibkrisen, die sich eingeschrieben haben in einen Text. Dadurch kommt dann die Literatur als Wirkmacht in die Wirklichkeit und lässt uns da nochmal neu denken. Und das ist sozusagen die politische Kraft von Literatur. Und das war, finde ich, jetzt auch so ein bisschen der Maßstab, der an die Texte gelegt wurde, die wir jetzt heute gehört haben.
Nach der Rede war vor der ersten Lesung heute eröffnet von Sarah Elena Müller aus der Schweiz mit ihrem Text »Wenn ich hier seinetwegen vor mir selbst rette«, wo auf der ersten Seite steht.
Das Zimmer jenseits der Schwelle ist ein Gebiet, Rios Gebiet in unserer Wohnung. Alles liegt dort durcheinander. Halb eingefallene Kartons kollabieren unter der Last anderer Behältnisse, Spuren ausgedehnter Beschäftigung, Reste kurzer, heftiger Ausbrüche von Arbeitswut da und dort, angerissen, unbeendet, Stofffetzen und Reißverschlüsse, ein Haufen krauser Bordüren von einem Maßband umschlängelt, Nester aus verhedderten Fäden, Spulen, Nadelkissen, die Nähmaschine, halb begraben unter einem zerschnittenen Anorak.
Ein Ausschnitt aus der heutigen Lesung von Sarah Elena Müller. Es werden ja stets 20 bis 30 Minuten hier gelesen. Diesmal waren es sehr, sehr kurze Lesungen. Danach gab es immer wieder Diskussionen der Jury. Die waren auch wahnsinnig kurz. Das haben mir die Kollegen von Dreisat gerade gesagt. Die sind nämlich 45 Minuten eher fertig geworden dieses Jahr als üblicherweise. Vor welcher Schwelle stehen wir denn hier bei diesem ersten Text, Frau Poromka?
Na, zunächst einmal vor einer ganz konkreten, nämlich vor einer Zimmerschwelle in einer Wohnung, wo diese Erzählstimme lebt mit Rio. Wir haben den Namen bereits gehört. Und das ist ein Zimmer, was vollgestellt ist mit Nähutensilien, mit Stoffen. Und es ist aber auch eine Schwelle, die in diesem Text immer eine Schwelle markiert zu anderen Zuständen. Beispielsweise zum Zustand des Rausches. Der Rio scheint drogenabhängig zu sein. Es ist, und da kriegt dieser Stoff, der da in diesem Zimmer gestapelt ist, natürlich nochmal eine doppelte Kodierung, weil der Stoff, das ist eben nicht nur das Nähmaterial, sondern auch der Stoff, den man konsumieren kann. Es ist aber vor allen Dingen, und das finde ich das Spannende an dem Text, der andere Zustand, in den die Erzählerstimme gerät, wenn sie an der Schwelle zu diesem Zimmer steht, nämlich quasi in so einen Rausch des Verdachts, weil es wird dann nach diesen Drogen gesucht und es ist überhaupt nicht mehr klar, geht es da um Fürsorge oder geht es vielleicht auch um die eigene Suche nach dem Rausch, nach dem Kick. Es gibt immer wieder Sätze, die sehr irritierend sind. Da sagt die Erzählerin dann beispielsweise oder die Erzählstimme, es ist gar nicht so genau klar, dass nach dem eigenen Schmerzpunkt gesucht wird in diesem Zimmer, in diesen Dosen. Und das ist so eine Ambivalenz, die dieser Text hat und vielleicht genau das macht, was Ferdinand Schmalz eben eingefordert hat. Er belässt uns nämlich in so einem gewissen Nichtverstehen.
Genau, es gibt auf der einen Seite dieses Nicht-Verstehen und bei Stoff denken wir natürlich immer wieder an den Text, an die Textur und landen dann irgendwann bei Penelope. Nach Sarah Elena Müllers Schwellentext ging es ab 11 Uhr weiter mit Ulrike Heidacher, die gelesen hat einen Text, der überschrieben ist mit dem bedeutsamen Wort Schwestern und der wie folgt beginnt.
Als Anja im Krankenhaus ankommt, ist es schon später Abend. Sie wollte unbedingt herkommen, wollte unbedingt bei ihrer Oma sein, wenn es zu Ende geht. Dabei hat sie zuerst noch gedacht, es geht ihr nicht nah. Als ihre Mutter geschrieben hat, dass es nicht mehr lang dauern wird, hat Anja kein Gefühl in sich gehabt, hat sich gefühllos, so normal gefühlt und sich dann doch bei seltsamen Tätigkeiten ertappt. Ist in die Kirche gegangen zum Beispiel. Dabei hat sie keine Ahnung gehabt, wie man sich in so einer Kirche verhält. Außerdem hat sie auf einmal das Bedürfnis gespürt, Chormusik zu hören. Anja hat noch nie in ihrem Leben Chormusik gehört. Aber jetzt wollte sie Chormusik hören. Diese Chormusik, die auf das Jenseits hinweist, die auch oft zu Ostern gespielt wird.
Der Anfang von Ulrike Heidachers Text Schwestern zu Beginn des Bachmann-Wettlesens, also ein Text über das Ende. Unser Kollege Oliver Jung sitzt ja in Köln und er kommentiert die ganze Zeit lang mit über unseren Tageschat, den wir eingerichtet haben. Und er hat sofort geschrieben, es wird wieder ordentlich gelitten und gestorben. Und warum schreiben denn immer alle denselben Text? Wie exemplarisch ist denn Heidachers Beitrag für die Klagenfurter Veranstaltung, Katrin Schumacher?
Ja, exemplarisch, glaube ich, für eine Klagenfurter Textkategorie, nämlich das Sterben begleiten. Das haben wir schon oft gehört. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen Text von Eva Sichelschmidt und auch an andere Texte. Also dieses dem Tod gegenüberstehen, hilflos oder nicht hilflos, das ist was, was Ulrike Heidacher hier ausbuchstabiert hat. Und der Anfang ist schon ziemlich vielsagend, weil wie steht man dem Tod gegenüber? Wo kriegt man Hilfe? Kriegt man sie in der Chormusik? Kriegt man sie in der Kirche? Wie geht sie damit um? Die Autorin ist damit umgegangen, indem sie also in einem rasenden Vortrag gegen den Tod anerzählt hat. Also man muss sich vorstellen, es gibt diese Großmutter, die im Sterben liegt. Es gibt die Anja, die in dieses Krankenzimmer kommt oder Sterbezimmer kommt. Es gibt noch eine Mutter, die Generation dazwischen. Und diese Hilflosigkeit dem Sterben der Großmutter gegenüber, das wurde hier sehr großartig wiederum erzählt. Es wurde dann sehr hart mit dem Text umgegangen in der Jury-Diskussion, muss ich sagen. Und das fand ich ziemlich ungerecht, weil wieso muss der Tod immer spektakulär sein? Ja, das ist doch sowas wie eine kitschige Erwartung. Und diese Erwartung eben dreht sie auf eine friedliche Ebene. Im Leben zwischen Mutter und Tochter gibt es Spannungen, die sich aber am Totenbett relativieren. Und insofern fand ich es einen großartigen Text.
Dann vom Rap herkommend vor der Mittagspause Jurjok. Nur Jurjok, Schriftsteller, Spoken Word Künstler und Sänger hier zu Gast mit seinem Text Das Katanga-Kreuz, das eröffnet wird mit diesem Absatz.
Wenn ich an meine Eltern denke, denke ich an den Schreibtisch und das Klavier. Beide sind aus Nussbaumholz. Ansonsten stehen sie für sehr unterschiedliche Welten. Der Schreibtisch steht für Papas Welt. Und Welt hat hier eine ganz konkrete Bedeutung. Papa sammelt Münzen aus der ganzen Welt. In der rechten Ecke des Tisches stehen die wichtigsten Kataloge, in denen die Münzen nachschlägt. World Coins, Band 1 und 2. Links steht die Schreibtischlampe, dazwischen sitzt Papa, seinen Kopf, seinen Rücken über die Tischplatte gebeugt.
Spoken Beats nennt Jurjok seine übliche Art des Vortrags. Gerade hörten wir allerdings einen konventionell gelesenen Ausschnitt aus seinem Bachmann-Text »Das Katanga-Kreuz«, welcher nun auch... Naja, literarischer Wert steckt denn in diesem Vater- und Münzen-Text, Frau Poromka?
Das haben Sie jetzt schon so gefragt, dass es beinahe schwierig ist, darauf positiv zu antworten. Es ist tatsächlich ein Text, der sehr viel auserzählt. Es geht ja darum, der Vater ist verstorben, war ein leidenschaftlicher Münzensammler und der Sohn schaut jetzt, welche Bruchstücke des Lebens des Vaters lohnen sich denn zu sammeln, um sie auf der Beerdigung dann vorzutragen. Und wir erfahren einiges über den Vater, 1936 geboren, Kriegskind aus der Sowjetzone in die Schweiz geflohen. Und da nun sein Leben verbringt, im Grunde mit dem Rücken zur Familie gekehrt und auf diese Münzen blicken, die er aber eigentlich gar nicht entziffern kann, weil seine Augen zu schlecht sind, weil seine Sprachkenntnisse auch nicht gut genug sind. Und man kann natürlich über das Geld und die Bedeutung von Münzen sehr viel reflektieren. Ist das eine gegen das andere? Also sozusagen, was ist der Tauschwert, der darin steckt? Was ist vielleicht auch die Sehnsucht nach Ferne, die darin steckt? Und wenn man mal Georg Simmel herbeizitiert, der um 1900 diese große Philosophie des Geldes verfasst hat, dann sagt er eben, das ist so, das Geld ist die Kompensation für all das, was an religiösem Überbau beispielsweise verloren gegangen ist. Das Problem ist aber, dass in diesem Text ganz viele Fragen schon ausbuchstabiert werden. Also der Sohn sagt dann, ja, vielleicht hat der Vater, sammelt er diese Münzen, um seinen Heimatverlust zu kompensieren. Dieser Text hat also wirklich leider sehr, sehr wenig Geheimnis.
Sehr, sehr wenig Geheimnis. Möglicherweise steht er auch mit dem Rücken zu seinen Leserinnen und Lesern. Das Jurymitglied Philipp Tingler hat ja gleich zweimal gesagt, er fühlte sich unterwältigt von diesem Text. Dann kam die Mittagspause. Ab 13.15 Uhr las dann Tian Ziller, der Top-Favorit. Gleich am ersten Tag las er und wir hören mal kurz in seinen Text hinein.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen, aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl, fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten.
Ein Ausschnitt aus der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, des Berufsschullehrers. Tian Ziller. Er hat seinen Text stehend vorgetragen. Wovon erzählt Ziller hier und ist er den hohen, an ihn gerichteten Erwartungen vor knapp 3 Stunden gerecht geworden, Wiebke Poromka?
Er erzählt von den Versehrtheiten, die Kriege hinterlassen. Da in diesem Text, das hat die Jurorin Brigitte Schwenz-Harran zu Recht gesagt, wird ja nicht nur die Mutter verrückt, sondern auch der Vater wird verrückt, die ganze Familie wird verrückt, die ganze Gesellschaft wird verrückt und man kann das eben nicht reparieren. Das ist die Hoffnung des Vaters. Der hat nämlich im Gegensatz zur Verrücktheit der Mutter, hat der so ein Messitum entwickelt. Der sammelt alte Elektrogeräte und das ist auf der einen Seite natürlich ein Verweis auf so eine sozialistische Mangelwirtschaft, wo man eben alles noch reparieren und umwidmen konnte. Das entspricht aber gar nicht mehr den Logiken der westlichen Marktwirtschaft, wohin diese Familie vor dem Jugoslawienkrieg geflohen ist. Und diese mentalen, diese psychischen Versehrtheiten, das Kaputtsein, das kann man eben nicht einfach nur heilen. Und es war ein sehr eindrücklicher Text deswegen, weil Tian Ziller das mit so einer Tragikomik erzählt hat und mit so einer wahnsinnigen Wucht die ganzen oder einige Ausschnitte von diesen Grausamkeiten des Krieges so reinstürzten in diesen Text und mich wirklich umgehauen haben. Also eine stillende Mutter, die durch einen Granatsplitter getötet wird, einen Schulkamerad, der ein Bein verliert. Und es wird aber beinahe nebenbei erzählt.
Mit Reparatur bezeichnen Sie natürlich auch ein Phänomen, über das derzeit sehr viel nachgedacht wird, weil es gibt das Kette Hamburger Kolleg, das ja gerade eine einen großen Forschungsbereich eröffnet hat zu kulturellen Praktiken der Reparation. Es war ein Text, der im Krieg, aber auch unter dem Eindruck eines Kriegstraumas steht. Wie gleichnishaft ist denn dieser in europäischen Kriegszeiten präsentierte Beitrag von Cilla Kathrin Schumacher?
Beispielhaft auf jeden Fall. Also ein berührender Text, einer, der sicherlich auch darüber hinausgeht, was er da geschrieben hat. Er hat mich sehr erinnert an Javad Kara Hassan, den Sie vielleicht auch kennen, der leider verstorben ist. Aber bei ihm zum Beispiel gibt es immer diese Wiedergänger. Er sagt, die Toten bleiben, die Erde erinnert. Und hier ging es halt darum, dass auch die Dinge erinnern. Also etwas bleibt auf Gedeih und Verderb. Die Mutter sieht die Toten, der Vater repariert Dinge, die niemand gebrauchen kann. Weder heil noch kaputt. Aber er hat natürlich die Agenda, wenn das außen krachen geht, dann müssen die Dinge eine Ordnung haben oder bilden.
Christine Koschmider schloss dann diesen ersten Bachmann-Tag ab und las einen eher unauffälligen Text. Oder sehen Sie das anders, Frau Poromka?
Na, es ist vor allen Dingen ein Text, der in einem interessanten Gegensatz steht zu dem Text, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Weil während Tijan Zilla ja erzählt über das die Versehrtheiten der Opfer von Kriegen, hat Christine Koschmider erzählt von den Versuchen der Schuldigen oder zumindest der Nutznießer von Kriegen, danach sich sozusagen zu reparieren und in ein Leben in Ordnung zu führen, was sich eben nicht mit einer Schuld auseinandersetzt, sondern was sich so einen bildungsbürgerlichen oder kleinbürgerlichen Reichtum aufbaut. Und das ist, glaube ich, was gerade ganz sinnbildlich ist für die deutsche Nachkriegsgeschichte, in diesem Falle der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Und die arbeitet ja auch mit Bezügen zur Zeitgeschichte. Es geht nämlich auch um die Geschichte des Versandhauses Neckermann, die nämlich im Ghetto Lodz produziert haben und nach dem Zweiten Weltkrieg dann da weiter bezogen haben.
7 Jurorinnen und Juroren haben heute diskutiert. Klaus Kastberger ist neuer Vorsitzender. Laura De Weck hat jenen Platz besetzt, der frei geworden ist, nachdem Insa Wilke im vergangenen Jahr freiwillig zurückgetreten ist. Kathrin Schumacher, wie haben Sie auf diese Jury am heutigen Klagenfurter Donnerstag geschaut?
Also Klaus Kastberger ist sicherlich ein ziemlich solider Jurypräsident, anders als Insa Wilke, die immer noch mehrere Meter eben aufgemacht hat. Er ist rustikal, kann man vielleicht sagen. Die Jury an sich sehr wertschätzend in meinen Augen. Mir gefällt vor allem Mithu Sanyal, die einfach mal die Machtverhältnisse aushebelt. Also hier unten die Schreibenden, da oben die Kritisierenden, das gibt's bei ihr nicht. Sie ist absolut unhämisch, voller Respekt. Wenn ihr was nicht gefällt, dann geht sie von sich aus und sagt, nicht der Text ist schlecht, sondern dieses und jenes gefällt mir nicht. Und dieses Selbstverständnis, eben nicht als Großkritikerin aufzutreten, sondern einer quasi neuen Welt anzugehören, gefällt mir sehr.
Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das war tatsächlich eine Diskussion auf Augenhöhe. Man könnte vielleicht sagen, es ist natürlich in Klagenfurt so, dass für das Publikum auch immer ein bisschen die Performance, die Show der Jury zählt. Da könnte man jetzt sagen, das war mit Blick auf die Jury heute beinahe so ein bisschen einförmig und langweilig. Also es gab keine großen Konfrontationen, es gab auch keine große sprachliche Elaboriertheit. Das war alles so ein bisschen in einer Mittellage. Das muss natürlich für die Bewertung, die inhaltliche und ästhetische der Texte, jetzt nicht das Schlechteste sein. Der Unterhaltungswert wäre ausbaufähig, wenn man denn auf diesen setzen würde.
Haben wir möglicherweise heute schon den kommenden Bachmann- oder Deutschlandfunkpreisträger gehört? Was schätzen Sie? Wir haben die Texte ja auch nicht vorher. Wir kriegen sie erst im Moment der Lesung.
Wir haben auf jeden Fall zwei Texte gehört, die einen Preis erhalten werden, nämlich den ersten von Sarah Elena Müller und den Text von Tijan Zilla auf jeden Fall.
Bei Tijan Zilla gehe ich auf jeden Fall mit und ich bin total gespannt, was jetzt noch kommt. Es stehen ja noch einige an, Olivia Wenzel zum Beispiel, auf die ich sehr gespannt bin. Also mal gucken, es ist alles offen, es sind nur 2 Tage.
Das war unsere Live-Sendung zum ersten Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb 2024. Es lohnt sich jetzt möglicherweise Billy Joel zu hören, denn dessen Familie hat ja ursprünglich mal Neckermann gehört und sind dann enteignet worden. Vielen Dank an meine Gäste Wiebke Poromka und Kathrin Schumacher. Danke, dass Sie hier waren.
Sehr gern.
Und wir sind morgen wieder hier ab 16.10 Uhr. Und nach den nun folgenden Nachrichten läuft Forschung aktuell aus dem ORF-Landesstudio Kärnten. Verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.